Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und spreche in der heutigen Folge mit der Firma Roland Berger, der weltweit führenden Unternehmensberatung mit deutscher Herkunft. Unsere Themen heute sind aktuelle Markttrends zum Thema Industrial IoT in Deutschland und welche Potenziale und welche auch neuen Geschäftsmodelle sich aktuell in Umsetzung befinden. Da ich von einigen von euch das Feedback erhalten habe, dass das Intro ruhig etwas kürzer sein kann, werde ich nun kurz und knapp das Wichtigste in 90 Sekunden erzählen, was euch heute erwartet und dann direkt ins Thema starten. Ich spreche heute mit Bernhard Langefeld, Partner bei Roland Berger, und Alexander von Baumgarten, Projektmanager Digitalisierung. Die beiden werden sich dann gleich selber vorstellen. Kurz zur Agenda: Wir sprechen zunächst zur Aufstellung von Roland Berger in Richtung IoT und die von Roland Berger veröffentlichten Studien zum Thema IoT-Marktentwicklungen. Alex geht dann auf die 5 Felder und Kompetenzen, die ich als Unternehmen abdecken sollte zur Kommerzialisierung meines IoT-Projekts und zur Umsetzung möglicher Geschäftsmodelle. Wir sprechen wie immer über 2 spannende Use Cases, recht konkret aus der Praxis. Das eine ist ein umgesetztes Projekt, da geht es um eine Lösung für einen Ölkonzern, der für sein Geschäft 2 Millionen US-Dollar gespart hat durch prädiktive Wartung von sogenannten Tiefölpumpen. Und im Use Case 2 geht es um ein Projekt, das stellt Bernhard vor. Da geht es um die Mine der Zukunft, und also ein Beispiel aus der Schwerindustrie mit unterschiedlichsten Facetten. Und da geht es um Bagger, Trucks, Tracking und auch entsprechend den Werker der Zukunft in solchen Minen. Und nun wünsche ich ohne weitere Vorrede viel Spaß bei dieser Folge mit Bernhard Langefeld und Alexander von Baumgarten von Roland Berger. Hallo Bernhard und hallo Alex, ich heiße euch herzlich willkommen zum Industrial IoT Use Case Podcast. Ja, ich freue mich sehr, euch heute dabei zu haben. Wie geht's euch denn und dem Team zurzeit? Bernhard, ich schaue mal in deine Richtung.
Oh, trotz der Corona-Zeiten und so weiter, eigentlich gut. Toi, toi, toi. Wir hoffen, dass das Geschäft noch weiter wieder anzieht und dass es weitergeht, aber grundsätzlich kann ich mich nicht beklagen.
Okay, sehr gut. Ich habe im Podcast-Intro eben schon einige Punkte über euch und eure Rolle bei Roland Berger erläutert, aber ich denke, es wäre gut, wenn ihr persönlich noch 1 oder 2 Punkte zu euch und eurer jetzigen Rolle sagen könntet. Genau, Bernhard, magst du vielleicht starten?
Gerne. Also wie gesagt, Bernhard Langefeld, Partner bei Roland Berger, stationiert in Frankfurt. Habe einen Industriehintergrund, mal Maschinenbau in Aachen studiert, dann 10 Jahre lang in der Automobilindustrie gearbeitet, seit 15 Jahren in der Beratung, zuständig für den ganzen Bereich Produktion. Und da ist natürlich, ich sag mal, seit 6, 7 Jahren das Thema Industrie 4.0 eines der wirklich heißen Themen, zusammen vielleicht mit 3D-Druck, die wir da noch ganz intensiv gepusht haben. Und ich beschäftige mich, ich sag mal, mit Themen aus der Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei wird aber der ganze digitale Bereich in Anführungszeichen immer wichtiger.
Okay. Ich würde mal an dich übergeben, Alex.
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Alexander von Baumgarten. Ich bin Projektleiter bei Roland Berger, bin seit einem Jahr bei Roland Berger und unterstütze hier verschiedene Kunden in ihrer digitalen Transformation und Entwicklung von IoT-Geschäftsmodellen. Bevor ich zu Roland Berger gewechselt bin, war ich 9 Jahre für einen deutschen Elektrotechnologiekonzern tätig, unter anderem auch da 1,5 Jahre für eine IoT-Plattform. Habe in dem Zusammenhang auch und auch später dabei unterstützt, so rund 30 industrielle IoT-Applikationen zu entwickeln oder mitzuentwickeln, end-to-end von Ideation bis eben dann Go-to-Market und Vertrieb. Bin von der Ausbildung Wirtschaftsingenieur und habe eben auch noch eine Weiterbildung gemacht als Data Scientist. Und genau, habe da schon eine ganze Menge gemacht, eigentlich immer mit Fokus auf die Diskrete und die Prozessindustrie.
Okay, sehr gut. Um mal direkt ins Thema zu springen, man kennt euch ja am Markt als Beratungsunternehmen. Bernhard, mal in deine Richtung, was genau macht Roland Berger in Richtung Industrial IoT? Also wie seid ihr da aufgestellt? Wie muss man sich das Team vorstellen? Und was ist vielleicht auch ein Stück weit eure Vision in diese Richtung?
Also wir versuchen, Kunden ganzheitlich bei der digitalen Transformation zu begleiten. Ich fokussiere jetzt mal sehr auf den technischen Teil, also sozusagen IoT in der Fabrik. Wir haben also eine Vielzahl von Projekten gemacht, bei denen wir Firmen auf dem Weg dorthin begleiten. Das läuft mal unter dem Label Industrie 4.0, mal heißt es Smart Factory, dann heißt es Digital Factory, Industrie 4.0, IoT Factory. Also sag mal, die Begriffe sind eigentlich nicht mehr klar voneinander abgegrenzt, aber wir haben im Prinzip immer den Case, dass sozusagen Kunden kommen und sagen, sie müssen sich verbessern, sie wollen sich verbessern, Und dann sind natürlich das auch Werkzeuge, die heute einfach sozusagen in den Standard-Werkzeugkoffer gehören. Und dann haben wir Projekte entlang verschiedenster, ich sag mal, Ebenen. Das kann sein, dass wir die Strategie entwickeln. Es kann sein, dass wir dann runtergehen bis zur Implementierung. Das Ganze ist natürlich immer ganz klar in vielen Fällen gekoppelt mit einem Maßnahmen-Tracking. Man will wissen, wenn ich das mache, wo spare ich denn dann? Wo kann ich neue Märkte erschließen? Wo kann ich für meine Mitarbeiter mehr Sicherheit erzeugen? Sodass es immer neben der technischen Komponente sozusagen auch immer diese Business-Case-Komponente gibt. Wir machen das im Prinzip, ich sag mal, aus verschiedenen Richtungen raus von Berger. Wir machen das einmal natürlich sozusagen mit unserer Beratungsmannschaft, ganz klar. Wir haben uns da aber, ich sag mal, neu aufgestellt mit einem digitalen Hub in Berlin. Der hört auf den schönen Namen Spielfeld, wo wir natürlich diese Maßnahmen, ich sag mal, konzentrieren und bündeln. Wir haben dann von Berger Seite schon seit einiger Zeit jetzt auch ein eigenes Data Science Team, weil wir natürlich gesehen haben, Richtung Künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter, da wird in Anführungszeichen auch mehr mathematisches Know-how gebraucht, sodass wir das also auch unseren Kunden liefern. Natürlich machen wir nicht alles selber, können wir nicht, wollen wir nicht, schaffen wir auch nicht. Insofern haben wir ein globales Partnernetzwerk, das hört auf den Namen Terra Numerata, wo wir im Prinzip unser gesamtes Ökosystem behausen, verwalten, in Anführungszeichen. Und aus diesem Ökosystem, mal geht es vielleicht um Probleme in der Mode, mal geht es um Probleme im Vertrieb, mal vielleicht in Luft- und Raumfahrt. Und dort können wir aus dem Ökosystem immer für die verschiedenen Wachbereiche, aber auch funktionalen Fragestellungen Kunden hinzuziehen. Darüber hinaus natürlich, was natürlich der wesentliche Asset ist, ist einfach sozusagen unsere Industrieexpertise aus der Projektarbeit, aus Forschungsprojekten, aus Partnerschaften mit Herstellern und so weiter. Und diese 5, 6 verschiedene Elemente in der Summe, die machen dann den Mehrwert von Roland Berger in solchen Projekten aus.
Okay. Jetzt zum Thema Ökosystem, da komme ich dann auch später nochmal drauf. Jetzt bringt Roland Berger ja häufig auch Studien zum Thema Relevanz, Prognosen, Trends und auch Fakten von Industrial IoT-Lösungen am Markt raus. Alex, vielleicht in deine Richtung, was sind so Themen, die deutsche Industrie hier umtreiben, oder was sind auch Lösungen, die du siehst, die sich hier am Markt entwickeln?
Ja, also vielleicht beginnen wir erstmal so mit einem Health-Check. Also was wir beobachten, das Thema IoT wurde ja in den letzten Jahren ziemlich stark gehypt und man hat da ja wirklich auch erwartet, dass es einschlägt wie eine Bombe, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und die ganzen Firmen haben sich eigentlich auf das Thema gestürzt und haben da das Thema vorangetrieben. Was wir aber dann jetzt mittlerweile, nachdem dieser Hype so ein bisschen abgeflaut ist, beobachten, dass die Implementierung von den IoT-Use-Cases doch etwas länger dauert, als man das damals gedacht hat. Also die meisten Firmen sind aktiv, aber ganz oft hat es Stand heute eben noch so ein POC oder MVP-Charakter, also so Pilotprojekte, und so eine echte Marktreife hat das Thema aus unserer Sicht noch nicht erreicht, was aber mit mehreren Punkten zu tun hat, auf die wir noch später eingehen werden. Wir sind nach wie vor aber davon überzeugt, dass es ein super wichtiges Thema ist und das Thema wird auch in den kommenden Jahren uns bewegen, eben doch nicht so schnell, wie man es ursprünglich gedacht hatte. Was wir beobachten im Markt ist, dass natürlich neue Technologien auf den Markt kommen, wie beispielsweise 5G oder Edge Devices. Edge Devices habt ihr ja auch schon öfters hier in eurem Podcast behandelt. Es zeigt sich einfach, dass es doch nicht sinnvoll ist, jedes Bit und Byte in die Cloud zu übertragen, ja, und eben auch einige technische Behörden eben dafür sorgen, dass man vor Ort on-premise im Edge-Device die ein oder anderen Use-Case umsetzen muss. Also das sehen wir ganz deutlich, was natürlich auch ein interessanter Aspekt ist, insbesondere in dem produzierenden Gewerbe, also sei es jetzt diskret oder Prozessindustrie, haben wir letztendlich dann auch Automatisierungsequipment, ja, das heißt Industrial PCs oder eben dann Steuerungen, also Prozesssteuerungsgeräte, die eigentlich auch letztendlich nichts anderes sind als smarte Devices, auf denen Software läuft und diese Devices sind in der Lage, eben Prozesse zu steuern, also einen Aktuator anzustellen oder auszustellen oder Informationen zu übertragen. Und ein Edge-Device oder ein IoT-Device ist letztendlich auch nichts anderes. Ja, wir haben auch ein smartes Gerät, wir haben eine Sensorik und wir haben eine Datenübertragung in dem Fall jetzt eben nicht zum Prozessleitsystem, sondern in der Cloud. Und in der Cloud läuft dann eben dann die entsprechende Software. Und von daher ist es natürlich ein sehr, sehr interessanter und aber auch destruktiver Ansatz für die gesamte Prozessautomatisierung. Das heißt, da gibt es aus unserer Sicht einen ganz interessanten Wettbewerb. Einmal die etablierten Automatisierungsproviders, die es eben gibt, so europäische, amerikanische, asiatische Unternehmen, die dann natürlich auch so ein bisschen Angst davor haben und in der Vergangenheit eben da in der komfortablen Situation waren, dass wenn man in der klassischen Automatisierungspyramide denkt, also wo wir eben unten die Feldebene haben, dann die Input-Output-Module, dann die Steuerung, das SCADA-System, das Manufacturing Execution System und ganz oben das ERP-System, dann war das eigentlich immer in Hand dieser Automatisierungshersteller. Mhm. Und durch IoT hast du jetzt eigentlich die Möglichkeit, überall in der Pyramide dort deine Lösung anzubieten, weil du eben nicht mehr angewiesen bist auf die technische Infrastruktur, weil du die eigentlich ganz geschickt umgehen kannst, eben durch die Internetverbindung. Ja. Und das, von daher ist es aktuell da eine interessante Marktentwicklung mit den etablierten Unternehmen, dann aber eben auch mit den Startups mit tollen, innovativen Ideen, ja, und eben geringen technischen Hürden an der Stelle. Und dann mischen natürlich dann die ganzen nativen Cloud-Hersteller mit im Markt, die natürlich für dieses beides interessant. Die wollen zum einen natürlich so viel wie möglich Traffic auf die Cloud bekommen, aber auf der anderen Seite auch, sag ich mal, ihre heutige primäre Software-Expertise mehr Richtung Industrie-Expertise erweitern. Man spricht ja auch so immer ein bisschen von IT und OT, ja, also klassisch heute das meiste, was ja in diesem Cloud-System läuft, ist Unternehmens-IT, aber der OT-Markt, also sage ich mal alles, wo produziert wird, birgt natürlich ein riesen Geschäftspotenzial auch für die Cloud-Provider und da möchten sie natürlich eben auch so ein bisschen in den Markt stoßen, weil diese industriellen Assets oder Geräte ja eine ganze Menge an Traffic auch eben erzeugen, was eben heute primär lokal stattfindet. Also das ist auf jeden Fall ein Trend, den wir sehen. Was auch interessant ist, wir nennen es den geschlossenen Datenlebenszyklus. Eigentlich ist es ja heute so, dass eine Firma entwickelt in einem CAD-System ein Produkt. Das wird dann vorbereitet über ein PLM-System, die einzelnen Prozesse, Produktions- und Montageschritte. Da wird das Ganze produziert und dann verlässt ja eigentlich das Produkt des Firmengeländes sozusagen und geht in den Betrieb über, normalerweise irgendwo bei dem Kunden. Und wenn wir dann den PLM-Prozess zu Ende denken, gibt es dann eben auch den Service-Aspekt. Und als Hersteller von Geräten hört eigentlich mein Informationsfluss auf, wenn mein Produkt das Firmengelände verlässt. Und jetzt mithilfe eben von, sag ich mal, Condition Monitoring oder eben dann Predictive Maintenance Lösungen kann ich ja eben dann auch Informationen aus dem Betrieb bekommen, die ich dann wiederum für die nächsten Produktevolutionen berücksichtigen kann. Ja, also das ist ein interessanter Trend. Aus diesem Grund werden oder nutzen viele Firmen bereits Embedded Chips mit einer Embedded IoT-Konnektivität, eben um genau da schon die Infrastruktur zu schaffen. Und vielleicht noch so als letzten Punkt, den wir beobachten, das machen zwei deutsche Automobilhersteller zurzeit vor, die etablieren wirklich globale Produktionsplattformen mit dem Ziel eben hier wirklich die eigene Produktion, die Assets, also in dem Fall die Autos und eben auch die Lieferanten zu zentralisieren auf dieser IoT-Plattform oder auf dieser Produktionsplattform, eben hier ganzheitliche Use Cases umzusetzen. Das sind so ein bisschen die Trends, die wir aktuell beobachten.
Ja, vielleicht können wir auch zu diesem Thema PLM und auch, sag ich mal, den Abriss von Informationsflüssen da später nochmal anhand von einem Beispiel eingehen. Was man ja auch jetzt häufiger am Markt immer sieht, ist, dass es eine Vielzahl an Plattformen gibt. Also du hast jetzt ja gerade schon angesprochen, die größeren Automobilisten oder beziehungsweise gehen in Richtung Produktionsplattformen. Es gibt aber kleinere Anbieter, die auch vielleicht ein Stück weit branchenspezifisch agieren. Was umtreibt eure Kunden da aktuell vielleicht auch in solchen Plattformentscheidungen oder sind die alle schon getroffen oder in welcher Phase befinden sich da die Unternehmen?
Ja, also prinzipiell ist es da recht unterschiedlich. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, erstmal, den wir nochmal hier erwähnen sollten, ist, dass man eigentlich zwischen zwei Kunden oder eben Nutzergruppen unterscheiden muss. Mhm. Die eine Gruppe möchte IoT-Technologien nutzen, um daraus einen Nutzen zu bekommen oder einen Mehrwert. Ja, also sie möchten beispielsweise die Produktion effizienter machen und eben Kosten einsparen. Ja, das heißt, es ist diese Gruppe, wo einfach nur bestehende IoT-Lösungen verwenden und anwenden möchte. Mhm. Und dann gibt es eben die andere Gruppe, die eben nicht nur diese nutzen, sondern eben auch selbst entwickeln möchte und eben darüber hinaus damit auch ein zusätzliches Geschäftsmodell etablieren möchte. Ja? Also es sind so ein bisschen diese zwei Gruppen. Mhm. Und was natürlich hier an der Stelle immer eine wichtige Fragestellung ist, was ist eigentlich die Kompetenz, die ich selbst im Haus habe? Ja? Habe ich sozusagen Ressourcen, mit denen ich selbst Cloud- und IoT-Applikationen entwickeln kann, oder habe ich das nicht? Was auch wichtig ist, sich zu überlegen, diese Lösung, die ich im Kopf habe oder die ich nutze, ist es eine ganz spezifische Lösung oder ist es eine Lösung, die ich integrieren möchte mit anderen Lösungen und daraus dann eben gesamtheitliche Digitalisierungsstrategien und Lösungen entwickeln möchte. Mhm. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, auch wenn ich jetzt zu einer, sage ich mal, typischen oder zu einer IoT-Plattform gehe, die es im Markt gibt, die eben nicht von einem nativen Cloud-Provider betrieben wird, ist es doch am Ende immer so, dass rein technisch gesehen diese IoT-Plattformen als Grundlage dann doch immer eine AWS, Azure, Google oder SAP Cloud haben. Mhm. Was auch dann gut funktioniert, wenn ich spezifische Lösungen habe, beispielsweise für die Produktion. Das heißt, wenn ich jetzt eine Predictive Maintenance-Lösung für eine Pumpe habe und das auf einer IoT-Plattform, wie ihr hattet jetzt schon Adamos besprochen, ihr hattet Mindsphere besprochen, in eurem Podcast angeboten wird, dann ist es sinnvoll für diesen spezifischen Use Case. Ich glaube aber, dass am Ende dann doch, wenn man gesamtheitliche Use Cases betrachtet, kein Weg auch an einer Hybrid-Lösung vorbeiführt. Mhm. Weil man immer doch dann auch irgendwann die Schnittstelle zum Manufacturing Execution System braucht. Man braucht eine Schnittstelle zum ERP-System, gegebenenfalls eben auch dann CRM und Supply Chain Informationen, wenn ich gesamtheitlich Use Cases abbilden möchte. Und da muss ich dann einfach holistischer denken und da brauche ich einfach, da würde ich normalerweise dann ohnehin die IT-Infrastruktur nutzen, die heute schon existiert. Und das, die läuft dann eben normalerweise eben bei diesen nativen Cloud-Providern. Ja, das ist daher glaube ich, dass kein Weg vorbeiführt an einer Hybrid-Cloud-Lösung. Mhm. Das hat auch zur Folge, dass es immer verschiedene Cloud-Anbieter gibt. Und insbesondere wenn ich jetzt ein Anbieter bin von Applikationen, ja, wo ich eine breite Kundenbasis mit bedienen möchte, dann ist es immer getrieben auch von der Cloud-Plattform oder IoT-Plattform, die der Endkunde verwendet. Und aus dem Grund, da gehen wir später auch nochmal drauf, ist es eben ganz, ganz wichtig, Cloud-agnostisch zu entwickeln oder hier eben mit einer Container-Strategie zu arbeiten.
Kannst du für die vielleicht noch nicht so tief im Thema sind, einfach mal kurz das Thema native Cloud ein bisschen abgrenzen, nur mal um es einzuordnen?
Das mache ich gerne. Da bin ich schon so tief drin, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, also es gibt einmal native Cloud-Provider, die bieten letztendlich die reine Cloud-Infrastruktur an. Das heißt, dort kann ich eben verschiedene Serverleistungen, Interest Rate und Storage mieten. Und da gibt es heute eigentlich 4, 5 große etablierte Unternehmen im Markt. Das ist einmal Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM, SAP und noch einige kleinere. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, eben dann diese Cloud-Infrastrukturen zu nutzen. Und prinzipiell kann ich jetzt eben diese Infrastruktur nutzen, um auch IoT-Applikationen zu entwickeln. Ich brauche dafür ein gewisses Programmierungs-Know-how. Ich brauche dafür, wenn das Ganze dann auch vertrieben werden soll, sicherlich irgendwie einen UI-Experten. Ich brauche einen Architekten. Ich brauche Entwickler und eben dann auch Industrieexperten, die diesen Use Case am Ende umsetzen können. Wenn ich das cloud-nativ mache, dann habe ich aber eben auch die komplette Verantwortung. Das heißt, ich muss mich auch um dann das Information Model kümmern. Ich muss mich um das Identity and Access Management kümmern. Also rundum, ich muss eben die gesamte Lösung end-to-end entwickeln und abbilden. Mhm. Dann gibt es eben aber auch Plattform-as-a-Service oder Software-as-a-Service-Anbieter, die letztendlich versuchen, das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten. Also ich beschreibe das dann letztendlich immer mit einer Lego-Box oder mit einer Toolbox. Und in dieser Lego- oder Toolbox gibt es eben dann schon fertige Produkte, Bausteine, die ich eben dann nutzen kann, um auch damit industrielle Applikationen zu entwickeln, IoT-Applikationen. Ich muss eben mich aber nicht um jede Zeile Code kümmern, sondern da gibt es dann eben schon ein fertiges Identity and Access Management. Mhm. Da gibt es dann eben schon ein Information Model. Da gibt es vielleicht schon die ein oder andere Konnektivitätslösung und gegebenenfalls eben dann nicht nur Hardware, sondern auch die Übertragung und Software dafür. Ich bekomme da vielleicht eben auch schon fertige AI und Machine Learning Tools, die das Ganze eben einfach einfacher machen. Ich muss mich nicht mehr um alles kümmern an der Stelle.
Ja, und da gibt's ja vielleicht auch ein Stück weit branchenspezifische, sag ich mal, Ansätze für bestimmte Branchen, wo das eben dann auch schon ein Stück weit vielleicht auch angepasst ist an den Connectivity-Stack, an die verschiedensten Protokollarten und so weiter. Genau. Da sind ja wie viele Anbieter auch am Markt, die sich da auch in unterschiedlichen Nischen ja auch bewegen, ne?
So ist es, genau.
Hast du aus dem Umfeld mal ein Beispiel vielleicht von deinem Kunden, dass man versteht, was das denn für Use Cases sind, was überhaupt von Ende zu Ende gedacht, was da vielleicht auch ein Stück weit das Problem vom Kunden ist und wie dann so eine IoT-Lösung aussieht? Hast du da mal ein Beispiel aus eurem Umfeld?
Ja, da haben wir ein Beispiel mitgebracht, wobei man da jetzt auch fairerweise sagen muss, dass jetzt quasi ist entstanden, dieser Use Case, bevor ich bei Roland Berger war. Also das war eben bei diesem deutschen Technologiekonzern. Und zwar haben wir damals eine Predictive Maintenance Lösung entwickelt für Ölpumpen. Und man muss ja sagen, das sind jetzt in dem Fall Tiefpumpen. Das heißt, die fördern Öl und Gas aus dem Untergrund wirklich über bis zu 100 Metern, mehrere hundert Metern Förderhöhe. Und muss ich das hier wirklich jetzt so vorstellen, da kommt dann wirklich ein großer Bohrer, der bohrt da das Loch, dann wird geschaut, ob Öl entsprechend da ist oder nicht. Und dann kommt da das Gestänge nach unten. Und über dieses, also letztendlich muss ja das Öl über eine hohe oder über eine weite Länge Distanz gefördert werden. Und da finden sich eben entlang diesem Gestänge verschiedene Pumpen. Meistens sind es so sieben, acht, neun Stück, die da entlang so einer Tiefpumpe implementiert sind. Und natürlich, gibt es dann dort diese großen Ölkonzerne, das sind normalerweise die Anwender. Und man muss sich das eben so vorstellen, dass da eben nicht nur eine Pumpe ist, sondern das ist meistens ein großes Ölfeld und da sind dann 30 bis 100 oder noch sogar 1000 Pumpen in einem Bereich. Und das kann jetzt eben onshore oder offshore sein, das heißt entweder auf dem Land oder eben, was man eben nicht weiß, dass ganz, ganz viele Ölpumpen auch unter Wasser sind, also auf dem Meeresgrund. Und das birgt natürlich eine ganze Menge an technischen Hürden. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall, wie gesagt, diesen Bohrer, ich brauche einen Kran und wenn ich eben im Wasser bin, brauche ich eben dementsprechend auch Schiffe. Was jetzt natürlich für so einen Ölkonzern am blödsten ist, ist, wenn eine Ölpumpe kein Öl fördern kann, weil irgendwas kaputt ist, weil das in dem Fall direkter Euro-Verlust oder Dollar-Verlust, je nachdem. Ja. Was die Einheit da eben gemacht hat, ist, die haben sich überlegt, wie man letztendlich jetzt hier eine Predictive Maintenance Lösung entwickeln kann. Und dann hat man eben anhand von diesen 7, 8 Pumpen hat man dort eine Sensorik installiert und hat hier über fast 1,5, 2 Jahre in 5 bis 100 Sekunden Intervallen Daten gespeichert und letztendlich dann mit Hilfe von neuronalen Netzwerken eine AI entwickelt, die letztendlich über das Vibrationsverhalten vorhersagen kann, ob eine Pumpe bald ausfällt oder nicht. Und in dem Fall war das eben möglich, 14 Tage vorherzusagen, ob eine Pumpe ausfällt. Und das ist natürlich ein super Vorteil, weil ich dann eben genau sagen kann, welche der Pumpen fällt jetzt konkret aus. Ich kann halt eben auch das alles genau timen mit meinem Schiff oder meinem Kran und kann eben hier einfach den Produktionsausfall möglichst gering halten. Und in dem Feld oder in dem Pilotprojekt, wo das eben entwickelt und dann eben auch umgesetzt wurde, da waren rund 30 Pumpen und da konnte man damit eben eine jährliche Einsparung von 2 Millionen US-Dollar erzielen. Einfach, Wahnsinn, weil man eben die Effizienz so hoch, also weil man eben keinen Produktionsverlust mehr hatte. Mhm. Genau. Und da hat man dann eben auch das, also wenn wir jetzt ein bisschen technischer einsteigen, also man hatte eben hier eine Sensorik an, also verschiedene Sensoren, die die Daten dann übertragen haben. Man würde jetzt sagen, in dem Fall erstmal an Edge-Device, dort gab es so ein Pre-Processing und von dem Edge-Device dann die Daten weiterhin eben in die Cloud und in der Cloud hat man dann die Daten verwendet, um eben dieses AI und Machine Learning Modell weiterzuentwickeln, hat dann natürlich dann auch die Applikation gehabt und hat, nachdem man dann das ganze Modell dann auch trainiert hat, über die einzelnen Wochen und Monate hinweg dann natürlich auch dann immer den neuen Algorithmus auf die einzelnen Edge-Devices zurückgespielt.
Wenn ich das jetzt mal übertrage auf das, was wir eben besprochen hatten mit den verschiedenen Cloud-Plattformen und Ansätzen, welcher Stakeholder muss da jetzt welche Rolle in so einem IoT-Konzept übernehmen? Weil ich habe ja auf der einen Seite vielleicht den Pumpenhersteller, der irgendwo, sage ich mal, die Connectivity in die Cloud über ein Gateway oder vielleicht auch direkt von der Pumpe aus schon umsetzen kann. Und dann auf der anderen Seite habe ich den Anwender, also in dem Fall ja den Ölkonzern. Von wem wird so eine IoT-Initiative häufig getrieben? Ist das dann der Ölkonzern, der auf euch zukommt, in dem Fall vielleicht und sagt, das ist unsere Strategie, da brauchen wir Support, um das aufzusetzen, um auch die Pumpen mit Sensoren auszustatten entsprechend? Oder von wem geht so eine Initiative aus? Wie funktioniert das?
Also in dem Fall ging diese Initiative von dem Technologiekonzern aus, weil man natürlich, und da kommen wir später auch nochmal darüber hinaus, also man kann ja unterschiedliche Geschäftsmodelle etablieren im Markt. Ja. Also man kann jetzt ein Geschäftsmodell machen, was subscription-based ist oder also eine jährliche oder monatliche Miete, dann kann ich ja eine Lösung über eine One-Time-Fee verkaufen oder aus meiner Sicht eben das Geschickteste ist eben dann das Value-Based Pricing. Das heißt, dass man eben, dass beide Firmen, also einmal der Lösungsanbieter als eben auch dann der Anwender von dieser Lösung profitieren. Ja? Und jetzt angenommen, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, in diesem spezifischen Pilotprojekt konnte man da jetzt eben 2 Millionen US-Dollar einsparen rund. Da ist es dann natürlich auch möglich, wenn ich diesen direkten Nutzen meinem Kunden anbiete, ja, zu sagen, okay, dann möchte ich aber auch ein bisschen was von dem Kuchen abhaben. Ja, und es gibt in der Welt einfach unheimlich viele solche Tiefpumpen. Und es war einfach ein ganz, ganz attraktiver Markt damals für die Firma. Ja, und dann braucht man natürlich, also das in dem Fall war das jetzt sales-seitig getrieben, aber dann braucht man natürlich auch die Unterstützer im Unternehmen. Und aktuell würde ich sagen, gibt es da eigentlich so 3-4 Stakeholder-Gruppen, die da relevant sind. Ja, also zum einen haben wir klassischerweise die Produktentwicklung, ja, die eben ihre Produkte weiterentwickeln wollen. Dann haben wir die IT-Organisationen, die relativ wichtig geworden sind, weil meistens die Unternehmen eben heute schon ja etablierte Cloud-Lösungen haben und dann natürlich Geschäftsführung und hier insbesondere dann auch der Chief Digitalization Officer, die da interessiert sind, ja, die jetzt auch natürlich versuchen, die digitale Transformation in ihren Unternehmen voranzutreiben.
Okay, jetzt hast du, genau, ich wollte das sowieso noch fragen, so mit Thema, ich meine, ich nehme ja irgendwo Geld in die Hand und um es mal blöd zu sagen, ich will ja dann am Ende damit Geld verdienen. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, da gibt es ja verschiedene Modelle. In dem Fall ist es jetzt vielleicht in Richtung Service-Modell über die Cloud. Was siehst du hier noch für Kommerzialisierungsmöglichkeiten mit solchen verschiedenen Geschäftsmodellen?
Wir haben das im Prinzip teilen wir das Ganze ein in unser Kommerzialisierungsmodell bei Roland Berger. Ja, das hat, nur um da grob den Rahmen zu geben, hat es der fünf Bausteine. Das ist einmal die Entwicklung des Geschäftsmodells an sich. Dann muss ich mir Gedanken machen über den Go-to-Market-Ansatz. Dann muss ich mir Gedanken machen über die Architektur. Ja, wie kann ich letztendlich dann meine Lösung möglichst viele Kunden ansprechen. Mhm. Und später muss ich mir dann aber auch überlegen, wenn ich das Ganze verkaufe, wie biete ich das meinem Kunden an? Also wie implementiere ich das vor Ort und wie betreibe ich das später, um dann eben gegebenenfalls auch Service anbieten zu können. Mhm. Und jetzt steigen wir mal ins Geschäftsmodell an, wo du jetzt da auch drauf abgezielt hattest. Also was wir feststellen, was eigentlich erstmal ein Fehler ist, den relativ viele Unternehmen machen, ist eigentlich, sie bekommen, also dieses Thema IoT schwebt ja überall durch alle Gänge, kann man sagen, es wird ja absolut gehypt. Und die meisten Unternehmen möchten es einfach nicht verpassen, ja. Und dann ist eigentlich so der Ansatz, den ganz, ganz viele Unternehmen wählen, die haben da was gehört von IoT und möchten jetzt eben auch eine Lösung anbieten, damit man eben auch etwas vom Kuchen abbekommt an der Stelle. Und dann ist eigentlich so der klassische Prozess, dass sich dann die Produktentwicklung, ohne jetzt irgendjemanden antreten zu wollen, aber die Produktentwicklung sich überlegt, was könnte man machen, und dann wird eben eine Lösung entwickelt. Mhm. Und dann wurde die entwickelt auch und man hat auch IoT-Technologien genutzt, aber man kann sie nicht so richtig auf die Straße bringen. Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund, den es ja eigentlich gibt, ist, dass man sich nicht vorab eigentlich mit den Painpoints des Kunden auseinandergesetzt hat. Und deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Empfehlung von unserer Seite hier, dass man wirklich value-based diese Geschäftsmodelle entwickelt. Also sich wirklich überlegt, wovon hat mein Kunde eigentlich etwas? Was sind die Probleme? Und wenn ich weiß, was die Probleme sind und wenn ich weiß, was meine Lösung kann, dann tue ich mir auch viel, viel leichter daraus, ein Geschäftsmodell abzuleiten, ja, weil ich eben weiß, was der Kundennutzen ist und auch idealerweise in Euro oder monetär das bewerten kann. Und dann kann ich mir Gedanken machen, was ist jetzt konkret für mich das beste Geschäftsmodell? Also ist es eben, was wir schon angesprochen hatten, Subscription-based, diese wiederkehrende Miete, ob es jetzt monatlich oder jährlich sei, mache ich eben eine One-Time-Fee, mache ich Value-Based Pricing. Ja? Und da gibt es, genau, das ist, dann muss man sich einfach im Klaren sein an der Stelle. Und dann sollte man natürlich auch noch sich überlegen, okay, was gibt es sonst noch so für Wettbewerber und Produkte im Markt und wie reif ist eigentlich der Markt für meine Lösung? Also es sind solche Aspekte, die man auf jeden Fall im Business Model Design berücksichtigen muss. Wenn ich das Ganze durchdacht habe, dann muss ich mir überlegen, wie ich letztendlich dann auch meine Lösung vertreibe. Ja? Also meistens, das ist auch ein wichtiger Punkt, meistens ist es ja dann wirklich ein Softwaregeschäft, also Software as a Service. Und ich sag mal, die klassischen Maschinenbauer oder Automobilisten, die haben ja eigentlich eher einen klassischen Hardware-Produktvertrieb oder eben auch. Und oft fehlen hierfür eigentlich schon die richtigen Prozesse im Hintergrund. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich Software vertreiben möchte, dann ist mein ERP-System ganz, ganz anders eingestellt, als wenn ich ein reines Produktgeschäft habe. Und das sind so ein bisschen Hürden, über die viele Unternehmen aktuell stolpern, weil eben dieses Softwaregeschäft noch nicht bekannt ist. Mhm. Da gibt es beispielsweise dann eben aber auch am Markt diese verschiedenen App-Stores, ja, von den nativen Cloud-Providern oder eben auch von den IoT-Plattform-Providern, die da so ein bisschen helfen möchten.
Ja.
Ich muss mir aber natürlich trotzdem überlegen, wie vertreibe ich dann in Summe meine Lösung. Das heißt, mache ich einen Direktvertrieb, arbeite ich mit Partnern zusammen, welches Vertriebsmaterial brauche ich, was muss ich machen, um meine Mitarbeiter zu enablen. Auch die Incentivierung ist natürlich eine ganz andere. Ja? Davor waren Mitarbeiter geschult darauf, eben Produkte zu verkaufen. Ja? Da ist vielleicht dann auch ein hoher Eurobetrag dahinter gewesen. Wenn ich jetzt aber eben nicht mehr dieses Hardware-Produkt an für sich verkaufe, sondern eine IoT-Lösung mit einer Subscription dahinter, wo eben dann nicht einmal ein großer Betrag kommt, sondern mehrere kleine Beträge für verschiedene Monate hinweg, da muss ich natürlich auch meinen Vertrieb intensivieren an der Stelle. Ne?
Passt ganz gut, dass du sagst, also ich plane auch nochmal eine Folge speziell zu dem Thema, weil ich glaube, darüber, das könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch sehr weit ausweiten, wie man, sage ich mal, so einen Vertrieb aufsetzt und was vielleicht auch ein Stück weit so das Skillset der verschiedenen Mitarbeiter angeht, die dann auch an solchen Themen arbeiten. Jetzt hatten wir ja über, das war jetzt zum Beispiel mal ein Use Case, was du beschrieben hattest mit den Ölpumpen, Tiefölpumpen. Das sind ja jetzt einzelne Use Cases und vielleicht auch ein Stück weit, ich weiß nicht, Insellösungen zu diesen einzelnen Geschäftsmodellen. Bernhard, mal an dich die Frage, was glaubst du, wie entwickelt sich derzeit vielleicht auch so ein Stück weit so ein Gesamtkonzept oder wird sich ein Gesamtkonzept entwickeln oder wie sind die Unternehmen da unterwegs?
Also es gibt, glaube ich, jetzt aus unserer Erfahrung heraus zwei Beobachtungen. Also die eine Beobachtung ist, zumindest wenn man mal in der diskreten Fertigungsindustrie sich bewegt, dann sind, ich sage jetzt mal, 60-70% der Use Cases sind eigentlich identisch. Da kann man sagen, das, was der eine hat, braucht der andere auch. 30% der Use Cases sind dann teilweise sehr, sehr individuell, hängt dann von lokalen Anforderungen ab, spezielle IT-Kunden wünschen etc. etc. Aber 70% kann man in der Regel sozusagen quasi als Standard-Toolset bezeichnen. Der zweite Punkt ist aber auch der, es gibt keinen, der das alles aus einer Hand anbietet. Ne? Also selbst die 70% sind dann unter Umständen 20 verschiedene Lieferanten. Und das ist auch gerade das Problem, dass man eigentlich nirgendwo hingehen kann und sagen kann, bitte liefer mir mal diese 70%, sondern das muss sich jeder selber bauen aus 20 verschiedenen Einzellösungen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Penetration so langsam voranschreitet, weil das halt unendlich viele Schnittstellen bedeutet, einzelne Verträge, einzelne Softwarestücke und so weiter und so fort. Das hindert natürlich die schnelle Penetration.
Mhm. Meine Zwischenfrage, glaubt ihr, dass es in dem Bereich dann auch, sage ich mal, verschiedene App-Stores vielleicht auch in der Zukunft geben wird, wo eben diese Standards dann abgedeckt sind, vielleicht auch zu Branchen? Oder wie glaubt ihr, sind diese Themen überhaupt skalierbar? Oder ist das immer so kundenindividuell vom Prozess her? Oder du sagst jetzt 70% ist so ein Standard-Toolset. Wäre das so ein Ansatz für auch so Applikationen in dem Bereich? Oder ist das zu weit weg?
Genau, also wir gehen davon aus, dass sich in der Zukunft eben branchenspezifische Lösungen oder auch Lösungssuites entwickeln werden. Dafür gibt es aktuell auch schon verschiedene Interessensgruppen, die genau an diesen Themen arbeiten, beispielsweise der NAMU-Arbeitskreis für die Chemieindustrie. Da sind eben Vertretern aus dem deutschsprachigen Raum, also die großen Chemiekonzerne und Zulieferer, die sitzen dort zusammen und machen sich eben genau Gedanken darüber, was sind eigentlich die Industriestandards, die man umsetzen muss, um eben genau möglichst einfach und mit wenig Aufwand eben dann ganzheitliche digitale Lösungen entwickeln kann. Also das Wichtigste ist ja, wenn wir über Digitalisierung reden, da geht es ja immer um Daten und insbesondere eben auch die Datenstrukturen, welche Daten da sind, also sogenannte Information Model. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel so ein großes Chemiewerk anschauen, ja, da haben wir ja super lange Prozesse mit zig verschiedenen Assets, die da involviert sind von verschiedensten Herstellern. Insbesondere wenn ich in der Prozessindustrie bin, dann habe ich ja Interesse daran, Transparenz end-to-end zu haben. Also mich interessiert ja jetzt in dem Fall nicht nur die Pumpe, die wir schon mehrfach angesprochen haben, sondern ich möchte wirklich verstehen, ob mein gesamter Produktionsprozess, die chemischen Prozesse über alle Maschinen hinweg, ob die einwandfrei funktionieren. Und es geht eben nur, wenn ich Industriestandards schaffe. Ja. Und aus diesem Grund gehen wir wirklich davon aus, dass sich eben hier Industriestandards entwickeln werden, branchenspezifische Industriestandards. Und der nächste Schritt ist eben dann hier, dass dann eben auch gesamtheitliche Industrielösungen angeboten werden. Also die dann eben nicht nur sich die Pumpe anschauen, sondern eben auch den gesamten Produktionsprozess, die Integration in die ERP-Prozesse, die Schnittstellen zu den Lieferanten, zum Markt
und ähnliches. Okay. Bernhard, hast du aus deinem Umfeld vielleicht auch ein Beispiel, anhand dessen man vielleicht so eine, ich weiß nicht, vielleicht ganzheitliche IoT-Strategie auch nochmal versteht? Also einfach mal ein Beispiel aus deinem Umfeld noch?
Ich kann gerne mal erzählen, auch für einen im Prinzip, ich sag mal, eine typische Industrie. Wir haben viel gearbeitet im Bereich Mining und also Minen und auch Verhüttung. Ich sag mal, klassische Schwerindustrie bedeutet immer hohe Invests, klar, schweres Gerät, gefährliches Gerät, Bagger, Trucks, Kräne, hohe Gewichte, also grundsätzlich natürlich eine sehr, sehr gefährliche Umgebung, auch mit heißen Materialien und gleichzeitig natürlich auch mit hohen Verfügbarkeits- und Sicherheitsanforderungen und, ich sag mal, auch oft sehr schwer arbeitenden Werkern in gefährlicher Umgebung. Ja. Und da haben wir eigentlich gesehen, gibt es eigentlich auch so ein gewisses Toolset oder Anwendungsset, was dort gut über verschiedene Bereiche ausrollbar ist, in so einer Art Standard dazu gehören. Ich habe jetzt einfach nur so ein paar Beispiele im Kopf. Das eine ist der Augmented Operator. Also was kann man eigentlich alles machen für Themen, um den Werker zu schützen. Und wir haben dann, das Projekt hieß Mine der Zukunft, und wir hatten dann als Untergruppe sozusagen, wie sieht denn der Werker der Zukunft in diesem gefährlichen Umgebung aus? Und da hatten wir dann sehr, sehr interessante Features. Das eine war zum Beispiel, es gibt leider sehr, sehr viele Unfälle mit Gabelstapler, Baggern. Es gibt ja in den großen Minen jetzt in Kanada und Australien diese 400-500-Tonnen-Trucks. Mhm. Das sind dann leider sehr, sehr schwere Unfälle, dann oft auch in der Dunkelheit. Ja. Dort gibt es beispielsweise jetzt Tools, die verhindern, dass der Truck oder Stapler mehr als 5 Meter näher an den Werker kommt, der dann automatisch stehen bleibt, der Truck. Was auch ein Riesenproblem war in dem Bereich. Ihr müsst euch vorstellen, diese riesen Trucks fahren ja Tag und Nacht durch die Mine, im Prinzip immer dann von unten die Spirale rauf, kippen ab und fahren die Spirale runter. Das ist natürlich auch extrem eintönig. Die Fahrzeuge fahren auch nur 20, 30 Kilometer, die fahren auch noch sehr langsam. Mhm. Das heißt, Unfälle einfach durch fehlende Aufmerksamkeit, durch Ermüdung sind ein Riesenthema dort. Mhm. Und da gibt es also auch ein ganzes Lösungsset, was im Prinzip über Sensorik in Sitz und Kamera den Werker überwacht. Und dafür sorgt, also entweder sei es, dass er einschläft, dass er aufs iPad guckt oder aufs Telefon guckt oder auch nur nicht zum Fenster rausguckt, dass dann diese Fahrzeuge angehalten werden. Mhm. Anderes Riesenthema, wie gesagt, es geht um Werker, es geht um körperliche Arbeit, sind Exoskeletons, wirklich die Unterstützung der Werker, wenn sie schaufeln müssen, wenn sie schwere Sachen heben müssen und so weiter. Da gibt es also auch viele, viele Projekte und Initiativen. Anderes sehr interessantes Projekt ist im Prinzip die HoloLens von Microsoft. Das ist ein Mixed Reality System, augenblicklich noch sehr teuer und ich sag mal auch nicht unbedingt für den industriellen Einsatz in diesen Gegenden gedacht. Gibt es beispielsweise Überlegungen, das in den Helm zu integrieren. Es gibt ein Programm für das US-Militär, die HoloLens in den militärischen Helm zu integrieren. Klar, wofür. Aber natürlich könnte man das auch als Informationssystem auf der Konstruktionsbaustelle nutzen, in der Baustelle der Chemieindustrie, also überall, wo ich mit dem Werker kommunizieren muss, wo ich was zeigen muss, kann ich diese Technologie dann einsetzen. Mhm. Grundsätzlich ist natürlich das Thema autonome Produktion, autonome Fahrzeuge ein Riesenthema in dieser Industrie, wie gesagt, weil es so gefährlich ist, weil es so heiß ist, weil die Gewichte so schwer sind. Insofern gibt es da im Prinzip auch so ein Lösungsset, was im Prinzip für die ganze Industrie anwendbar ist. Aber natürlich, ich sag mal, alles andere, Predictive Maintenance, fällt ein Förderband aus, haben wir riesige Tonnage im Förderband liegen, Riesenproblem. Das ist natürlich gekoppelt mit Schiffen, die dann irgendwie weiterfahren müssen, von mir aus zu den Verhüttungsanlagen. Dann liegen Schiffe am Kai und kommen nicht weg. Trucks und Rail im Abtransport. Also das ist eine Industrie, die unglaublich viele, viele Use Cases bietet.
Ja, spannend. Wie geht man sowas, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel mit den Baggerüberwachungen oder ähnliches, wie geht man damit technologisch um? Oder auch ihr intern, habt ihr da ein technisches Team, was solche Technologien auch für so Asset Track and Trace dann übernimmt? Oder wie funktioniert das bei euch?
Also ich sag mal, so ein Prozess geschieht ja nicht innerhalb von 14 Tagen automatisch und dann ist man von 0 auf 100, sondern das sind, ich sag mal, mehrjährige Prozesse, Reisen, die, ich sag mal, als strategisches Projekt anfangen, wo man sagt, okay, was sind denn eigentlich sozusagen die Felder, die adressiert werden müssen? Wo brennt es denn? Welche Lösungen gibt es dort? Was sind die Business Cases eigentlich, die dahinter stecken? Dann kann und will und soll man ja auch nicht alles sofort machen. Das heißt, man priorisiert an der Stelle erstmal. Erste Priorität natürlich immer auf Health, Safety and Environment. Diese Themen gehen dann erstmal vor und dann kommen Produktivitätsthemen und so weiter. Dann wird das Ganze sozusagen runtergeschichtet. Irgendwann muss man dann ja an die Anbieterauswahl gehen und dann geht sozusagen diesen IT-Implementierungsstrang rein. Und das sind dann Projekte, die für komplexe Anlagen 2, 3, 4 Jahre dauern können. Mhm. Und wir begleiten im Prinzip die Kunden, ich sage mal, immer auf der ersten Hälfte der Reise, wo es darum geht, dieses strategische Setting zu machen. Mhm. Und dann wird es Stück für Stück immer mehr ein Implementierungsgeschäft.
Okay. Jetzt habt ihr ja verschiedene IoT-Projekte betreut, gesehen. Wir haben ja jetzt auch über einige gesprochen. Was sind dann so Learnings aus der Praxis, die ihr ja Unternehmen auch mitgeben könnt in Richtung vielleicht Fehler nicht zweimal zu machen, um auch am Ende Kosten zu sparen? Alex, was denkst du? Was sind da so Learnings aus deinem Ritt?
Learnings und auch Empfehlungen. Also erstes Learning ist immer, es hört sich super trivial an, aber den Fehler, das hatte ich schon vorhin angesprochen, man wirklich viele Unternehmen, den Kunden nutzen, Der Kundennutzen muss die oberste Maxime sein. Also idealerweise hier zusammen mit einem Kunden in so einer Art Co-Creation die Lösung entwickeln, um einfach sicherzustellen, dass die Lösung wirklich den Kundenbedürfnissen entspricht. Ja? Und dann habe ich eben auch eine gute Voraussetzung, da eben auch ein Geschäftsmodell oder ein funktionierendes Geschäftsmodell, ein lukratives Geschäftsmodell abzuleiten. Weil wenn ich einen Kundennutzen erzeuge, kann ich ja eben auch für diese Lösung etwas verlangen. Und da ich aber idealerweise diese Lösung eben nicht nur meinem Kunden anbieten möchte, sondern am besten einer breiten Kundschaft, die eben auch ganz unterschiedliche IT-, Cloud- und IoT-Plattformen verwendet, möchte ich an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich die Empfehlung geben, eben hier infrastrukturagnostisch diese Lösung zu entwickeln. Ja, da bietet sich eben hier eine Docker oder ein Docker-Container oder eine Kubernetes-Lösung an. Und für die Personen, die davon noch nichts gehört haben, da geht es letztendlich darum, dass ich eine Lösung entwickle, die in sich autark funktioniert, die ich am Ende dann auf ganz unterschiedlichen IT-Infrastrukturen betreiben kann. Das können jetzt klassische Cloud-Lösungen sein, das können aber auch Industrial PCs, das können Steuerungen oder eben auch ein ganz normaler Desktop-PC oder auch ein Handy sein. Also man muss sich einfach so vorstellen, ich habe, früher war das eigentlich das ist eine ganz gute Verbildlichung, ja, ich habe meine Diskette und die Software oder die Lösung läuft eben genau auf dieser Diskette und die konnte ich dann eben auf unterschiedlichen Computern betreiben und heutzutage geht es eben auch. Von der Diskette haben wir uns mittlerweile schon weit entfernt, aber mit diesen Containern, Docker-Containern, habe ich letztendlich die gleiche Möglichkeit. Und dann gibt es eben noch eine ganze Menge an Hürden. Diese Hürden haben organisatorischen und technologischen Charakter, auf die ich eben achten sollte. Ja, also klar, aktuell hat das Thema noch eine hohe Komplexität in Summe. Das Thema Datensicherheit und Integrität ist immer noch so ein bisschen nicht ganz durchsichtig. Natürlich auch interessant ist, wie befähige ich eigentlich meine ganzen bereits installierten Produktions- und Prozessanlagen, also diese klassischen Brownfield-Installations, wie verbinde ich die, ja? Wie kriege ich da Sensorik ins Feld, wer macht das, wer sind meine Partner, die mich da unterstützen können. Ja, wir hatten das Thema Industriestandards angesprochen, die sind eben noch eine größere Hürde an der Stelle. Ja. Und du selbst hattest eben auch schon angesprochen, was sind eigentlich das gehen wir jetzt eher in das Organisatorische, was sind eigentlich die Kompetenzen, die ich benötige, zum einen im Vertrieb, als dann eben auch in der Entwicklung der Lösungen. Wie gehe ich mit diesem Softwaregeschäft um? Ja? Wie passe ich meine ERP-Prozesse an?
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir noch gar nicht hatten. Dieses neue Thema sorgt natürlich auch für etwas Vorsicht bei der eigenen Belegschaft, ja. Also es ist eben dieses neue Thema, was vielleicht noch nicht so ganz fassbar ist. Und da gibt es dann vielleicht auch Widerstände dagegen, die sich dann gegen diese neuen Geschäftsmodelle wehren und die sich damit nicht wohlfinden. Ja, und was für mich auch noch so komplett ein bisschen undurchsichtig ist, also ich habe so das Gefühl, aktuell ist jeder von jedem Partner, ja. Also es ist auch, da gibt es eben ein ganz, ganz großes Ökosystem, wo man sich verbündet mit Gleichgesinnten und eben auch mit Implementierern und Service-Providern. Aber für mich ist es aktuell noch relativ intransparent an der Stelle.
Okay. Bernhard, hast du auch aus deinem Feld noch Tipps aus der Praxis, die du gern mitgeben würdest?
Also ich denke, das ist jetzt sozusagen quasi eine Banalität, aber wenn ich heute einen Fernseher kaufe und damit sozusagen aus dem Supermarkt gehe, ist er ja morgen schon, kostet nur noch die Hälfte des Preises. Also man sieht gerade, dass ich natürlich noch viele Plattformen, auch Infrastruktur, Provider und so weiter und so fort gerade erst etablieren. Ich will jetzt nicht sagen, man soll natürlich immer warten, bis alles fertig ist. Aber der Markt ist halt sehr, sehr in Bewegung und man muss, glaube ich, zurzeit immer noch sehr, sehr stark abwägen, gehe ich jetzt in diese eine Richtung, technologisch oder Lieferantenseite oder in die andere. weil der Markt noch nicht in dem Sinne reif ist und sich klassische Modelle, klassische Lieferanten, Standards so etabliert haben. Das ist halt immer noch ein sehr unreifer, schnell wachsender Markt mit den Chancen, aber natürlich auch mit den Risiken, dass man unter Umständen nochmal einen Standard oder eine Plattform wechseln muss. Ja, das muss man sich halt sozusagen genau anschauen.
Okay. Jetzt mal in die Zukunft geblickt. Was glaubt ihr, wie wird sich der Markt dort in Deutschland speziell entwickeln? Also was wird technologisch kommen? Vielleicht auch, jetzt hattest du gerade, Alex, diese zwei Punkte angesprochen, organisatorisch, technisch. Wie wird sich das entwickeln, der Markt? Oder auch die Unternehmen? Was wird da passieren? Ich gucke jetzt mal in deine Richtung, Bernhard.
Also ich glaube, es gibt verschiedene sozusagen Unternehmensdynamiken. Man sieht ja, dass beispielsweise war in den Medien einige deutsche Großkonzerne jetzt plötzlich ihre eigenen Cloud-Lösungen aufbauen. Ich denke, das kann einer der ganz großen Treiber werden. Spiegelt aber auch wieder, dass es im Prinzip jetzt zurzeit eher sich top-down entwickelt. Also ein großer Hersteller, und der hat dann, ich sage jetzt irgendwie, der hat 150 Werke weltweit. In den 150 Werken sind irgendwie 50.000 Maschinen und 30.000 Gabelstapler und. Und der gibt jetzt im Prinzip für seine Infrastruktur top-down vor, okay, so machen wir das und diese Daten gehen in die Cloud und die Sachen werden so automatisiert und die Stapler und die Paletten und die Maschinen gehen an dieses System ran. Das heißt, da wird im Prinzip ein quasi eigenes Ökosystem geschaffen, was dann natürlich den Standard setzt. Und das ist, glaube ich, jetzt eine spannende Entwicklung zu sehen. Welche großen Hersteller werden diesen Weg gehen? Da gibt es einige, die, wie gesagt, die da richtig Pace machen. Und das, glaube ich, wird dann mittel- bis langfristig auch quasi Standards etablieren. Vielleicht wird es, sag mal, eine europäische Ausprägung geben, eine US-Ausprägung geben oder. Mhm. Aber das ist das, was man so gerade im Markt sieht.
Mhm. Alex, was glaubst du?
Ich denke, dass es noch einen ganz starken Trend geben wird, ein Shift von Hardware zu Softwaregeschäft. Ich glaube, die Hardware wird immer stärker Commodity werden. Die wird dann auch kostenbedingt eher im asiatischen Raum produziert werden. Und die europäischen und auch die insbesondere die deutschen Unternehmen werden sich dann eben durch den Nutzen und meistens dann eben auch durch Softwarelösungen absetzen müssen. Ja, also wenn man das vergleicht, letztendlich, wir hatten ja das Beispiel Auto heute schon öfters angesprochen, ja. Es gibt ja dieses amerikanische Elektroauto, wenn man sich anschaut, wenn man da mal drin saß, wie viel Software der eigentlich schon Einzug genommen hat und das jetzt vergleicht mit anderen deutschen Premiumfahrzeugen, dann ist da schon ein erheblicher Unterschied und Trend festzustellen.
Ja, es ist wirklich sehr spannende Einblicke, die ihr uns hier mitgebt. Also vielen Dank auch entsprechend für eure Zukunftsprognosen. Und falls Fragen jetzt aufkommen, ich verlinke euren Kontakt natürlich entsprechend in den Shownotes. Alles in allem wirklich spannende Themen dabei gewesen, also von Kommerzialisierungsmodellen, die der Alex ja vorgestellt hatte, über welche Kompetenzen, Ressourcen brauche ich, um eben so ein IoT-Projekt umzusetzen, bis hin zu Hemmnissen, Gründen, warum vielleicht auch IoT nicht zum Fliegen kommt oder oft nicht zum Fliegen kommt, aber auch so für ein paar technischere Themen, so in Richtung Relevanz von Hybridmodellen, Schnittstellen zu vorhandenen Systemen und so weiter. Also wirklich ein toller Überblick, vor allem auch im Zentrum dieses Thema IoT-Hype und Erwartungen versus aktueller Marktentwicklungen. Ja, wirklich gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank euch für die Zeit an der Stelle und es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch von unserer Seite an die Vorbereitung und den ganzen Aufwand und das gute Gespräch. Jetzt sind wir gespannt, wenn wir es das erste Mal sozusagen hören und dann auch die Webpage dazu sehen. Danke ganz herzlich. Yes.
Super, vielen lieben Dank.
Hallo zurück. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet entsprechend mehrwertbringende Inhalte für euch mitnehmen. Und wenn ja, werdet gern Follower des Podcasts, dann seid ihr auch gleich up to date für neue Folgen, News und Trends rund um das Thema Industrial IoT. Bei Fragen zu konkreten IoT-Projekten oder Feedback schreibt mir gern direkt über LinkedIn oder nutzt das Kontaktformular auf iotusecase.com. Wir bieten hier auch Unterstützung aus unserem IoT-Use-Case-Netzwerk heraus und aus unserer Use-Case-Datenbank und betreiben hier Matchmaking zu spezifischen Themen. Die besprochenen Praxisbeispiele, also die Use-Cases der Anbieter und den dazugehörigen Anwendern, sind direkt unter iotusecase.com zu finden. Recht einfach zu schreiben, also IoT wie das IoT und Use Case zusammen in einem Wort geschrieben.com. Wenn ihr hier auch eure Use Cases und euer Unternehmen vorstellen möchtet, ein bestimmtes Thema im Podcast hören wollt oder jemanden kennt, der über Use Cases aus der Praxis berichten kann, meldet euch gern direkt über LinkedIn oder das Kontaktformular bei mir und wir tun alles, dass dieser Interviewpartner, die Use Cases oder diese Folge beim nächsten Mal mit dabei ist. Ganz allgemein freuen wir uns natürlich, dass unser Netzwerk an unterschiedlichen Bedarfsträgern aus dem Industrial IoT-Umfeld stetig wächst. Gemeinsam wollen wir hier Know-how für das industrielle Internet der Dinge stärken und teilen, um Potenziale für die deutsche Industrie transparent zu gestalten und in der Praxis auch wirklich anwendbar zu machen. Ausgangspunkt sind hierfür, wie bekannt, die konkreten Anwendungsfälle, also die Use Cases. Und mit diesem Ansatz wollen wir Lernkurven steigern, geniale Ideen aus Deutschland und auch Ansätze von unterschiedlichen Bedarfsträgern teilen, aber auch über Fehler, Risiken und vertane Chancen berichten. Bis zur nächsten Folge, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.